Kapitel 6. Warum es besser war, dass Pogo nicht fliegen konnte. Langsam und ein wenig traurig wackelte Pogo auf seinen kurzen Stummelbeinchen ans Ufer. Seufzend betrachtete er die Möwen, die in der Ferne lachend ihre tollkühnen Bahnen zogen. Pogo sah an sich herab, betrachtete seine plumpen und, wie es schien, vollkommen nutzlosen Flügel und schüttelte das salzige Meerwasser aus seinem Gefieder. Dann seufzte er noch einmal tief und watschelte weiter den Strand entlang zu seinem Nest. Pogo war ein Gelbaugenpinguin, ein besonders prachtvolles Exemplar seiner Art, doch das munterte ihn momentan überhaupt nicht auf. »Hey, Pogo, alte Socke«, ertönte es plötzlich über ihm, »ein wunderbarer Tag, nicht wahr?« Pogo wurde es ganz schwindelig, als er den wilden Kapriolen von Miri der Möwe zu folgen versuchte. Dicht über seinem Kopf sauste sie wie eine wild gewordene Silvesterrakete über den Strand. Schließlich landete sie elegant dicht neben ihm in einer Pfütze und stieß ihr typisches Möwengelächter aus. »Was ist los, Mann? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Ich bin's, Miri, deine beste Freundin!« Die Möwe machte allerlei Faxen, wackelte mit den Schwanzfedern und rollte ihren Bauch wie eine Hula-Hoop-Tänzerin. Um ihr einen Gefallen zu tun, verzog Pogo angestrengt den Schnabel und gab einen krächzenden Laut von sich, von dem er hoffte, dass er einem Lachen nicht gänzlich unähnlich war. Miri zog die Stirnfedern kraus. »Was soll denn das sein? Soll ich dir mal was sagen, Pogo? Seit Tagen hast du eine Laune wie eine seekranke Miesmuschel. Was ist los mit dir? Bist du krank?« »Nein, nein«, meinte Pogo. »Es ist nur, naja, du weißt schon, das Übliche.« »Du hast dir den Magen verdorben?«, fragte Miri. »Nein.« »Du hast dir beim Tauchen den Schädel an einem Riff gestoßen?« »Nein«, erwiderte Pogo, diesmal schon etwas ungeduldiger. »Du hast dich in einen Haifisch verliebt?« »Nein, oh Miri, du alte Quatschbirne, hörst du mir denn nie zu? Ich habe doch gesagt, dass ich unter meinem üblichen Problem leide.« »Sag bloß, du hast vergessen, was mein übliches Problem ist.« »Nun ja«, druckste Miri und malte mit dem Fuß verlegen Muster in den Sand. »Wenn ich ehrlich bin?« »Oh nein«, Pogo verdrehte die Augen. »Und du willst eine Freundin sein?« »Nun sei doch nicht so«, sagte Miri. »Komm, erzähl's mir. Ich höre dir auch ganz genau zu. Versprochen. Großes Möwenehrenwort.« Pogo seufzte. Dann sagte er, »Also, es ist doch so. Ich bin ein Pinguin, aber...« »Du bist sogar ein seltener Gelbaugenpinguin«, warf Miri aufmunternd ein. »Von euch gibt es nur noch sehr wenig auf der ganzen Welt.« »Ich bin ein Pinguin, aber trotzdem ein Vogel«, fuhr Pogo fort, ohne Miris Einwurf zu beachten. »Ich schlüpfte aus einem Ei und wuchs in einem Nest auf. Ich habe Federn und einen Schnabel. Ja, ich habe sogar Flügel. Ich bin eindeutig ein Vogel. Warum also kann ich nicht fliegen?« machte Miri und begann nachdenklich auf und ab zu gehen, wobei sie die Flügel auf dem Rücken verschränkte, die Augen zusammenkniff und ihre Stirn in Falten legte. Dann hielt sie plötzlich inne und sah Pogo mit einem sehr merkwürdigen Blick an, den sie vermutlich für scharfsinnig hielt. »Du behauptest also, du kannst nicht fliegen. Aber hast du es überhaupt schon richtig ausprobiert?« »Natürlich«, erwiderte Pogo und ließ die Schultern hängen. »Aber es klappt nicht.« »Lass mal sehen«, forderte Miri ihn auf. »Hier?«, kreischte Pogo. »In aller Öffentlichkeit?« »Hab dich nicht so«, erwiderte Miri. »Hier ist keine Vogelseele.« Pogo sah sich vorsichtig um. Tatsache, Miri hatte recht. Die anderen Möwen waren weit draußen an der hohen Klippe. Es wäre ihm schweinepeinlich gewesen, wenn ein anderer Vogel ihn bei seinen vergeblichen Versuchen beobachtet hätte. »Na gut, weil du es bist«, brummte er. »Hier, sieh her.« Er schlug heftig mit den Flügeln. »Nichts passiert.« »In der Tat«, erwiderte Miri und kratzte sich am Unterschnabel. »Du hast nicht einen Millimeter abgehoben. Ein schwerer Fall.« Im nächsten Moment heiterten sich ihre Züge jedoch wieder auf. »Hey, weißt du was? Heute kommt Albert von seiner Reise zurück. Vielleicht weiß er Rat. Außerdem hat er sicher eine Menge erlebt und bestimmt die eine oder andere lustige Geschichte auf Lager. Komm, lass uns zur Klippe gehen und auf ihn warten.«
»Gehen. Da haben wir es wieder«, brummte Pogo. »Ich werde die ganze Strecke mühsam emporkraxeln müssen, während du die Klippen einfach hochfliegst.«
Dennoch folgte er der Möwe. Es wäre wirklich schön, Albert, den Albatros, wiederzusehen. Pogo zweifelte allerdings daran, dass Albert lustige Geschichten auf Lager hatte. Er war nicht unbedingt der Typ für lustige Geschichten. Als Pogo schwitzend und prustend die Klippe erklommen hatte, erwartete ihn Miri schon ungeduldig. Aufgeregt wies sie mit der Flügelspitze in den grauen Himmel. »Sieh mal, da ist er schon!« Tatsächlich. Es war ein imposanter Anblick, wie der schwarz-weiß gefiederte Königsalbatros mit seinen riesigen Flügeln mühelos durch die stürmischen Winde glitt. Pogo spürte einen Stich des Neides in sich. Albert war mit seinen fast 3 Metern Flügelspannweite wirklich ein König der Lüfte.
»Huhu, Albert, huhu, hier sind wir«, rief Miri und flatterte aufgeregt auf und ab.
Albert sah sie und flog in einem eleganten Bogen auf sie zu.
»Achtung, Landeanflug«, rief er,
und es schien Pogo, als wäre da eine Spur Nervosität in seiner Stimme. Dann plötzlich war Albert ganz nah, sein Tempo war noch immer erschreckend hoch.
»Deckung«,
rief er und streckte unbeholfen die Füße aus. Er schlitterte über den Felsen, wobei seine Krallen kreischend über den Boden kratzten wie Fingernägel über eine Tafel. Plötzlich stolperte er über einen Grasbüschel, plumpste auf den Bauch, rutschte weiter, überschlug sich 2-mal und blieb schließlich, umgeben von einer Wolke aus Staub und Federn, in einem Busch hängen. Als die Freunde ihn erreichten, hatte er sich mühsam aus dem Gebüsch befreit und faltete umständlich seine riesigen Flügel zusammen.
»Coole Landung, Albi«, sagte Miri.
»Hast du dich verletzt?«, fragte Pogo besorgt.
Albert schüttelte würdevoll den Kopf. »Ich bin nur ein wenig aus der Übung.«
»Das glaube ich gern«, erwiderte Pogo. Schließlich war Albert über 1 Jahr lang unterwegs gewesen, ohne ein einziges Mal festen Boden unter den Füßen gehabt zu haben.
»Und wie war deine Reise so?«, fragte Miri. »Hast du tolle Sachen gesehen?«
»Stürmisches Meer und ewiges Eis«, erwiderte Albert.
»Ah ja, das klingt wirklich aufregend«, sagte Miri. »Und ansonsten, was gab's zum Beispiel so zu essen unterwegs?«
»Fisch«, sagte Albert.
So viel zu den lustigen Geschichten, dachte Pogo. Es wäre sicherlich nicht übertrieben, wenn man Albert als wortkarg bezeichnen würde, aber er war trotzdem ein feiner Kerl.
»So, so«, sagte Miri. »Na, da hast du ja eine Menge erlebt, nicht wahr? Bei uns war auch so einiges los. Aber zunächst müssen wir hier mal ein Problem klären. Unser Freund Pogo ist ein bisschen traurig. Er ist ein Vogel wie wir, aber mit dem Fliegen klappt es nicht so. Ich dachte, wir zwei greifen ihm mal ein bisschen unter die Flügel. Als Fluglehrer sozusagen. Was hältst du davon?«
machte Albert.
»Also, ich habe mir gedacht, das Problem ist der Auftrieb«, fuhr Miri eifrig fort. »Pogos Flügel sind zu schwach, um vom Boden abzuheben. Kein Wunder, ihm fehlt ja die Übung. Daher wäre es am besten, wenn er es erst einmal im Gleitflug probiert. So dürfte im Grunde nicht schiefgehen. Die Klippe hier ist ein idealer Ort. Hier weht ein ordentliches Lüftchen, da fliegt es sich eigentlich ganz von selbst. Komm mal rüber, Pogo.«
Pogo blickte zu Albert hinüber, der die Stirn in nachdenkliche Falten gelegt hatte. Doch Miri zerrte Pogo am Flügel bis dicht an den Klippenrand, bevor der Albatros irgendetwas sagen konnte.
»Hier, sieh mal, ideale Flugposition.«
Pogo schielte über den Abgrund und sah weit unter sich in 100 Metern Tiefe Felsköpfe aus dem Meer rausragen, um die das Wasser schäumte. In diesem Moment erschien ihm das Fliegen auf einmal nicht mehr ganz so erstrebenswert.
»Alles klar, Pogo«, sagte Miri, »dann spreiz mal die Flügel.«
Zitternd breitete Pogo seine kleinen Flügelchen aus.
»Leicht in die Knie gehen«,
wies die Möwe ihn an. Pogo beugte seine Stummelbeinchen und setzte mit dem Po auf den Felsen auf.
»Okay«, sagte Miri, die ganz in ihrer neuen Rolle als Fluglehrerin aufging. »Albert, hast du noch irgendwelche Tipps für unseren Neuling?«
»Ich weiß nicht«, setzte der Albatros an,
wurde aber sofort wieder von Miri unterbrochen, die begeistert rief: »Na dann los, Pogo, du musst nur den Absprung wagen. Alles andere ist eine Sache des Gefühls.« Meinst du wirklich?« fragte Pogo nervös.
»Na klar«, erwiderte Miri. »Bei mir funktioniert es so bestens. Auf geht's«, rief sie und breitete die Flügel aus.
»Wartet mal«, sagte Albert.
»Was ist denn?« fragte Miri ärgerlich und drehte sich um. Dabei vergaß sie leider, ihre Flügel wieder einzuklappen, sodass sie Pogo versehentlich einen Stoß auf den Rücken gab. Und während der arme Pogo wie ein hektischer Hubschrauber mit den Flügeln herumfuchtelte, um das Gleichgewicht wiederzufinden, sagte Albert,
»Ich fürchte, wir haben das Ganze noch nicht ausreichend.«
Bei dem Wort »durchdacht« verlor Pogo endgültig den Halt und stürzte mit einem jämmerlichen Quieken den Abhang hinab. Er schlug mit den Flügeln, dass die Federn stoben, aber es nützte nichts. Schwer wie ein Stein sauste er in die Tiefe.
»Ich bin der dämlichste Pinguin aller Zeiten«, schoss es ihm durch den Kopf. »Gleich werde ich an diesen Felsen dort zerschmettern.«
Pogo schloss die Augen. Er wollte nicht zusehen, wie die Klippen ihn zu Pinguinbulette verarbeiteten. Plötzlich hörte er ein Geräusch über sich. Etwas packte seine Schulter und er spürte, wie sein Fall gebremst wurde. Zaghaft öffnete er die Augen. Er sauste nur wenige Zentimeter an den herausragenden Felsen vorbei und über das brodelnde Wasser. Dann wurde er sanft emporgetragen. Es war Albert, der ihn im letzten Moment gerettet hatte. Miri war dicht bei ihm.
»Vielleicht ist es unser Fehler«,
sagte Albert, der geschickt die Winde nutzte und mit Pogo höher und höher flog.
»Vielleicht ist es gar nicht deine Bestimmung zu fliegen?«
»Tut mir leid, Pogo«, sagte Miri zaghaft und flatterte ungewöhnlich still neben dem Albatros her.
»Aber es ist wunderschön«, sagte Pogo, der nun getragen von den Flügeln des Albatrosses wie ein Gleitschirmflieger über das Wasser segelte. Langsam kamen sie der Klippe näher und näher. Verwundert beobachtete Pogo, dass sich die ganze Möwenkolonie, die dort nistete, in heller Aufregung befand. Zuerst fühlte er sich ein bisschen geschmeichelt, weil er dachte, sie würden seine Rettung bejubeln, doch dann erkannte er, dass sie überhaupt nicht jubelten und dass es auch gar nicht um ihn ging.
»Der Dieb, der Dieb!« kreischte eine aufgeregte Möwendame. »Er hat mein Ei gestohlen!«
»Ein Frettchen!« keuchte Miri entsetzt. Tatsächlich hüpfte der freche Räuber mit einem Ei im Maul von Fels zu Fels und versuchte, den aufgeregten Vögeln zu entkommen. Im Team stürzten sich die Möwen auf ihn. Da wurde dem Frettchen die Sache offenbar zu heiß und er ließ seine Beute fallen. Unter dem entsetzten Aufschrei der Möwen sah man das Ei die Klippen hinabstürzen und in den tosenden Wellen des Meeres verschwinden.
»Oh nein«, stöhnte Miri, »es ist verloren.«
In diesem Moment fasste Pogo einen Entschluss. »Geh tiefer«, sagte er zu Albert.
»Bist du sicher?«
fragte der mächtige Albatros.
»Ja, setz mich dort drüben ab.«
»Es ist gefährlich hier«, sagte Albert ernst. »Es wimmelt hier von Seeleoparden.«
»Ich werde aufpassen«, erwiderte Pogo entschlossen. »Und jetzt lass mich einfach fallen.«
Albert tat, wie geheißen. Einen Augenblick lang flog Pogo durch die Luft. Dann landete er mit dem Kopf voran in den aufgewühlten Fluten. Eben noch hatte er sich wie ein nutzloser Stein gefühlt. Aber nun war alles anders. Denn das Wasser war sein Element. Blitzschnell tauchte er um den Felsen herum und spähte auf dem Grund des Meeres nach dem Ei. In der Ferne konnte er etwas weiß blinken sehen. Rasch tauchte er tiefer. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte er einen Schatten, der sich ihm schnell näherte. Ein Seeleopard hatte die Witterung aufgenommen. Pogo schwamm schneller. Der Kerl würde ihn nicht aufhalten. Eben war ihm das Leben gerettet worden, nun würde auch er ein Leben retten. Er wich blitzschnell zur Seite, tauchte tiefer und sauste durch einen schmalen Felsspalt. Den Seeleoparden hatte er damit erst einmal abgehängt. Doch wo war jetzt das Ei? Pfeilschnell fegte er durch das Wasser. Dann sah er es wieder. Rasch schwamm er darauf zu.
Oh Mist! Ein anderer Seeleopard hat ihn entdeckt und kam auf ihn zu.
Albert hatte recht, hier wimmelte es tatsächlich von diesen Mistkerlen. Doch Pogo hatte nicht vor, sich abschrecken zu lassen. Diesmal nicht. Wie ein Torpedo sauste er durchs Wasser und packte das Ei mit den Krallen. Dann machte er eine rasche Wendung. Der heranstürmende Seeleopard schluckte Schlamm, als er anstatt den Pinguin zu erwischen, auf dem Meeresboden landete. Pogo brauchte all sein Geschick, um den Jägern zu entkommen, aber schließlich gelang es ihm. Atemlos und zerzaust erreichte er den kleinen Strand ganz in der Nähe der großen Klippe.
»Geschafft«, keuchte er.
Er wurde vom tosenden Beifall empfangen. Hunderte von Möwen jubelten und klatschten mit den Flügeln.
»Danke, danke«,
schluchzte die erleichterte Möwenmutter unter Tränen und nahm vorsichtig ihr Ei wieder an sich. Aufgeregt flatterte Miri zu ihm hinüber.
»Pogo, du bist der Beste«, rief sie.
Eine Sandwolke wirbelte auf und erschrockene Möwen hüpften kreischend beiseite, als Albert mit einer dreifachen Rolle und einer ungewollten Schnabelbremse auf dem Strand landete. Würdevoll schüttelte er den Sand aus seinem Gefieder und kam näher.
»Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass du nicht fliegen kannst«, sagte Miri und zeigte ihr Möwengrinsen, während sie Pogo mit dem Flügel in die Seite knuffte.
»Wie es scheint, hast du deine Bestimmung entdeckt«, sagte Albert und schmunzelte, so wie ein Königsalbatross eben schmunzelt.
»Vielleicht habt ihr recht«, meinte Pogo. »Ich gebe zu, fliegen ist wirklich toll.«
»Aber tauchen«,
er lächelte seine Freunde an, wie nur ein Gelbaugenpinguin lächeln kann, »tauchen ist auch nicht schlecht, nicht wahr?«
Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth und erklärt ihnen, wie Gott sich das mit seinen Leuten gedacht hat. Gottes Leute bilden eine Gemeinde und sie passen dabei so zusammen, wie die verschiedenen Teile eines Körpers zusammenpassen. Sie sind sehr viele und auch sehr unterschiedlich und doch gehören sie zusammen. Denn jeder Körper besteht ja aus vielen sehr unterschiedlichen Körperteilen und nicht nur aus einem einzigen. Angenommen, ein Fuß könnte sprechen und er würde zu den anderen Körperteilen sagen, »Ey Leute, ich gehöre ja gar nicht zu euch, weil ich bin ja keine Hand.« Dann würden die anderen Körperteile wahrscheinlich sagen, »Junge, jetzt erzähl nicht so einen Blödsinn. Natürlich gehörst du zu uns. Wir brauchen dich hier.« Na, und was meint ihr, was das Ohr zu hören kriegen würde, das behauptete, ich gehöre nicht dazu, weil ich ja kein Auge bin? Meine Güte, wo kämen wir denn dahin, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestehen würde? Das würde erstens ziemlich eklig aussehen und zweitens könnte man nicht mehr hören oder schmecken oder riechen, sondern nur noch gucken. Und wie das Ganze mit einem Körper ausgehen würde, der nur aus Ohren bestünde, könnt ihr euch sicher auch vorstellen. Deshalb hat Gott, der sich den Körper ja ausgedacht hat, jedem einzelnen Körperteil seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle gehört zusammen. Ihr seid eine Gemeinde, sozusagen der Körper von Jesus. Und jeder einzelne von euch gehört als ein ganz besonderer Teil dazu. Nach 1. Korinther 12, Vers 12 und 14 bis 18.